Willkommen zum EDUCA-Podcast Daten im digitalen Bildungsraum. Mein Name ist Tobias Schlegel und ich bin Ihr Gastgeber für diese Folge unserer Podcast-Reihe. Unser heutiger Gast ist Stefan Wolter. Er ist Professor für Bildungsökonomie an der Universität Bern und langjähriger Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung, kurz SKBF. Stefan Wolter, herzlich willkommen.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Seit 2020 führt die SKBF die Befragung zur Digitalisierung in der Schweizer Bildung durch und trägt damit aktiv zur Schaffung von Daten für das Bildungssystem bei. Diesen November sind die Resultate der vierten Befragungswelle erschienen und wir diskutieren heute über die Ergebnisse und den Nutzen dieser Befragung und was diese Daten für das Bildungssystem bedeuten. Meine erste Frage an Sie wäre, welche Datenlücken schließt die vor 4 Jahren ins Leben gerufene Befragung zur Digitalisierung in der Schweizer Bildung?
Datenlücke ist vielleicht ein bisschen verniedlicht ausgedrückt, eigentlich ein Datenloch. Datenloch bedeutet auch, wir machen nur einen kleinen Beitrag, dass die Löcher ein bisschen kleiner werden, aber wir können nicht alles füllen mit unserer Befragung. Es ist sicher wichtig zu sehen, wann die Befragung entstanden ist. Eigentlich kam die Idee im April 2020 und wer sich erinnern kann, weiß, die Schulen waren geschlossen, Fernunterricht war angesagt. Den kann man natürlich auch analog machen, indem man Post austrägt und in die Briefkästen wirft. Aber es war natürlich die Hoffnung, dass man mit digitalen Mitteln diese Lücke überbrücken könnte. Und im April 2020 kam ein Anruf von der damaligen Ständerätin Bohm-Schneider, ob wir denn wüssten, wie viele Kinder und Jugendliche und Schüler zu Hause Computer hätten, Zugang zum Internet und über dieses auch erreichbar seien. Und wir mussten sagen, nein, das wissen wir nicht. Wir wussten bis anhin nur sporadisch, etwa aus PISA-Messungen alle paar Jahre bei 15-Jährigen, ob sie einen Computer in der Schule haben, das war ungefähr alles. Also eigentlich über Digitalisierung, ob in der Schule oder zu Hause, über alle Schulstufen hinweg wussten wir nichts.
Jetzt, wer wird befragt in dieser Befragung und wie läuft sie ganz konkret ab?
Das Spezifische an dieser Befragung ist sicher, dass wir die Optik, die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler abholen von 8 bis 18 Jahren. Dafür wird zuerst eine Stichprobe gezogen vom Bundesamt für Statistik. Da werden 10.000 Adressen gezogen von Elternhäusern, in denen Kinder in diesem Alter leben sollen. Dann werden diese kontaktiert, für die Befragung gewonnen. Und wir haben in allen 4 Wellen so eine Rücklaufquote um die 60% plus minus. Also bei jeder Befragung nehmen ungefähr 6.000 Schülerinnen und Schüler teil. Die Vorgehensweise ist eigentlich geeignet dafür, dass wir einerseits die Schulstufen und auch die Schultypen, oder auf der Sekundarstufe 2 haben wir Berufslehren, wir haben Gymnasien, wir haben Fachmittelschulen, dass wir die alle repräsentativ abdecken. Und die große Zahl der Beobachtungen garantiert auch, dass wir Aussagen machen können, beispielsweise für die Sprachregionen, also dass wir auch für das Tessin eine Aussage machen können und nicht nur für die Deutschschweiz.
Die Befragung findet in Wellen statt. Kürzlich sind die Ergebnisse der 4. Welle erschienen. Was sind dort zu die wichtigsten Erkenntnisse?
Einerseits ist es natürlich ein Monitoring. Das bedeutet, es ist wichtig zu sehen, wie sich die Dinge über die Zeit entwickeln. Aber ganz speziell oder spezifisch an der 4. Welle ist, dass wir jetzt zum ersten Mal das Thema künstliche Intelligenz aufgenommen haben. Ein Thema, das es in der letzten Welle eigentlich so noch gar nicht gab. Weil die 3. Befragung fand zu einem Zeitpunkt statt, da gab es ChatGPT noch nicht. Aber nachdem am 30. November 2022 ChatGPT gelauncht wurde, war es natürlich naheliegend, jetzt zu fragen, ob denn solche künstliche Intelligenzinstrumente auch in der Schule gebraucht werden und nicht nur in der Schule. Wir fragen ja auch immer noch danach, ob sie auch zu Hause für schulische Zwecke gebraucht werden. Interessant an den Ergebnissen zur künstlichen Intelligenz ist sicherlich, wie schnell und wie breit die künstliche Intelligenz sich in der Schule festgesetzt hat. Wenn man das vergleicht mit den Technologien, die in den letzten 100 Jahren immer wieder im Bildungswesen eingesetzt wurden, dann kann man sagen, noch nie hat eine Technologie so schnell Einzug ins Bildungswesen gehalten. Als Beispiel: Die künstliche Intelligenz gesteuerten Übersetzungsprogramme werden in Gymnasien wöchentlich von über 80% der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten angewendet. Generative Sprachmodelle wie ChatGPT zu 70%. Und sogar auf der Stufe, der Sekundarstufe 1, wo also die Schülerinnen und Schüler so zwischen 12 und 15 Jahre alt sind, schon da wird die Übersetzung bei 50% der Schülerinnen und Schüler wöchentlich eingesetzt. Das sind Zahlen, die sind größer als die Diffusion im Arbeitsmarkt. Eine jüngste Studie aus den USA zeigt, dass ungefähr 30% der Amerikanerinnen und Amerikaner am Arbeitsplatz mit künstlicher Intelligenz in Kontakt kommen. Das ist deutlich weniger als Schweizer Schülerinnen und Schüler.
Sie haben vorher erwähnt, eine weitere Stärke dieser Studie ist, dass sie zulässt, Entwicklungen über die Zeit nachzuverfolgen. Was sind jetzt mit dieser neuen Welle Erkenntnisse über die zeitliche Entwicklung?
Die zeitliche Entwicklung zu verfolgen ist sehr wichtig. Ich möchte das am Beispiel der Käufe von digitalen Endgeräten erläutern. Da hatten wir, als wir die erste Messung machten, 2020, sehr hohe Zahlen. Und es war natürlich offensichtlich, dass das ein Effekt der Corona-Pandemie sein könnte, weil nun eben Fernunterricht eingesetzt wurde. Und somit war es klar, dass wir weitere Messzeitpunkte brauchten, um festzustellen, ob denn wirklich jedes halbes Jahr die Eltern neue digitale Endgeräte anschaffen oder ob das nur gerade dieser Hype war während der Pandemie. Wenn wir jetzt die ganzen vier Wellen anschauen, dann sehen wir Punkte, die sehr stabil geblieben sind über die ganze Zeit. Und wir sehen aber auch, dass der Anstieg der Verwendung digitaler Hilfsmittel im Unterricht, der hat so ein Plateau erreicht. Also da haben wir jetzt zwischen 2022 und 2024 kein weiteres Steigen mehr festgestellt. Es gibt ein kleines Schließen der Lücken zwischen der Deutschschweiz und der Westschweiz. Die Westschweiz hat ein bisschen aufgeholt. Das Tessin ist immer noch mit sehr viel tieferen Nutzungsraten in der Befragung. Aber bei der Deutschschweiz ist irgendwie ein Peak erreicht. Also in Intensität und auch in der Verbreitung, das heißt beispielsweise, wie viele Schulfächer werden abgedeckt mit digitalen Hilfsmitteln, da ist keine Steigerung mehr festzustellen gewesen.
Welchen Nutzen bringen die Erkenntnisse aus dieser Befragung oder grundsätzlich aus den Datenerhebungen im Allgemeinen für das Bildungssystem?
Das Bildungssystem ist ja immer wieder Forderungen ausgesetzt und die können einmal von links, von rechts, von oben, von unten kommen. Und wenn man keine Daten hat und nicht weiß, wo man eigentlich steht, dann ist es auch sehr schwierig, mit diesen Forderungen umzugehen. Ein Beispiel in der Diskussion in den letzten Monaten war sehr stark der Gebrauch von Smartphones in der Schule und die Probleme mit Social Media, die damit verbunden sind. Und es entstand so der Eindruck, als wäre die Schule eigentlich der Ort, wo man all diese Probleme wieder bekämpfen könnte, indem man einfach den Gebrauch von Smartphones verbietet in der Schule. Die Untersuchung zeigt nun, dass im jungen Alter, also bei den Primarschülerinnen und Primarschülern, das Smartphone im Unterricht für schulische Zwecke eigentlich überhaupt nicht eingesetzt wird. Aber 80% der Primarschülerinnen und Schüler haben zu Hause Zugang oder sogar ein eigenes Smartphone. Und das bringen sie halt ab und zu einfach in die Schule mit, aber wie gesagt nicht, weil die Schule es braucht. Das heißt auch, die politischen Forderungen für eine Einschränkung des Gebrauchs des Smartphones muss nicht bei der Schule ansetzen, sondern wenn man da etwas machen möchte, dann müsste man im Elternhaus ansetzen. Ein zweites Beispiel ist bei Schweden. Schweden hat für ein bisschen Unruhe im System gesorgt, als die schwedische Politik erklärte, digitale Hilfsmittel eigentlich aus der Schule zu verbannen, weil sie der Meinung waren, dass diese eher störten als förderlich seien im Lernprozess. Und da ist es schon interessant, die subjektive Sichtweise der Betroffenen selbst zu haben. Und die zeigen nun sehr konsistent über alle vier Befragungswellen hinweg, dass die positiven Aspekte überwiegen. Also Schülerinnen und Schüler berichten mit großen Mehrheiten, 70-80%, dass sie mehr Freude haben, wenn sie den Stoff mit digitalen Hilfsmitteln lernen können, dass sie motivierter sind. Es gibt natürlich einen kleinen Geschlechterunterschied. Jungs sind da ein bisschen positiver eingestellt als Mädchen, aber auch die Mädchen in der Mehrheit finden es positiv. Wenn wir die negativen Aspekte anschauen, die potenziell möglich sind, also Ermüdungserscheinungen, dass man sich nicht so konzentrieren kann oder dass man sogar Probleme hat, technische Probleme mit diesen Hilfsmitteln und dass man viel einfacher gelernt hätte, wenn man ein Buch hätte und Papier und Bleistift, da sind Zustimmungsraten bei 10-20%. Und das bedeutet, wenn man jetzt die digitalen Hilfsmittel aus der Schule verbannen würde, dann würde man auch einen ganz wichtigen Motivationsaspekt behindern, der eben sehr wichtig ist, damit die Schülerinnen und Schüler überhaupt lernen. Und diese Konsequenzen, die kann man erst ersehen, wenn man dazu auch Daten hat.
Stefan Wolter, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in die Befragung zur Digitalisierung in der Schweizer Bildung und wie man aus den gewonnenen Daten für die Bildungspolitik Entscheide ableiten könnte.
Gerne geschehen.
Wenn Sie mehr über die Resultate der Befragung wissen wollen, finden Sie den Link zur Studie der SKBF auf unserer Webseite. Besten Dank fürs Zuhören und bis in einer nächsten Episode unseres Podcasts Daten im digitalen Bildungsraum.
Educa, agent novateur.